Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Lieben, wir begegnen heute zwei Menschen, die sind total frustriert und richtig abgekämpft. Denen hat das Leben die Kräfte ausgesaugt, die sind alle. Und vielleicht kennt ihr solche Momente im Leben, wo man so ganz leer ist und wo der Frust einfach so weit oben ist und der Lebensmut so weit unten. Und zwei solchen Menschen begegnen wir. Der erste, dem wir begegnen an diesem Tag, und die werden einander begegnen, der erste ist Jesus. Mitten im Matthäusevangelium, wer mitlesen will, Kapitel 15, eine erschütternde Geschichte, die uns hineingucken lässt in den Seelenzustand von Jesus. Jesus erfährt absolut die Ablehnung seines Volkes. Er ist in Nazareth in seiner Heimatstadt und er redet dort und die Leute kommen und hören sich das an und am Ende versuchen sie ihn zu steinigen und er kommt ja wie durch ein Wunder davon. Die Leute sind wild erbost und wollen ihn umbringen. Matthäus erzählt von ganz vielen wunderbaren Gleichnissen. Er erzählt von Predigten, von Menschen, die zu Hunderten kommen, um ihre Kranken gesund machen zu lassen. Er erzählt davon, wie Jesus mit den Pennern und den Sündern ist und wie er eine ganz andere Art lebt, mit den Menschen über den Glauben zu sprechen. Es ist alles so hoffnungsvoll und trotzdem lehnen ihn die Meinungsführer, die am Ende alle doch auf ihre Seite ziehen können, radikal ab. Stattdessen erzählt das Kapitel davor, Kapitel 14 im Matthäusevangelium, davon, wie sehr die Leute damals darauf besessen waren, vor Gott nur ja, alles richtig zu machen. Ja? Wie man sich die Hände wäscht, was man essen darf, was man nicht essen darf, wann man sich wie lange, wie viel, wie weit bewegen darf. Alles wird ganz genau und penibel beachtet. Alles ist total festgelegt. Nur ja, mit Gott irgendwie ins Reine kommen, nur ja, bei ihm alles richtig machen. Religiöse Pflichten, alles ist total veräußerlicht, keine Beziehung. Und dann erzählt Jesus, redet Jesus mit ihnen und sagt, Leute, es macht doch nicht das euch unrein, was ihr aufnehmt, sondern das, was aus euch rauskommt, macht euch unrein. Da ist so viel Neid, so viel Bosheit in euch. Da ist so viel Niedertracht, so viel Lästern über andere. Da ist so viel in euch, das macht euch unrein. Nicht, ob ihr mal zwei Gurken zu viel esst oder ob ihr aus Versehen ein Stück, was weiß ich, Krokodilfleisch dabei habt bei eurem Abendbrot oder so. Jesus erntet Ablehnung und das schafft Frust. Vers 21 geht unser Text los. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Nun könnte man denken, naja, ist gut, da hat er genug da gemacht, da geht er mal ein paar Straßen weiter. Aber das stimmt nicht, sondern Sidon und Tyrus gehören zwar zur gleichen römischen Provinz, aber die alte Geschichte erzählt, kann man nachlesen in antiken Dokumenten, es gab keine schlimmeren Lästerer über das Volk der Juden, über die Israeliten damals als die Sidonier. Die fanden das total albern, diesen ganzen Glauben der Juden. Und es gibt nirgendwo Leute, die gemeiner und mehr mit dem Finger zeigen als diese Sidonier. Und dahin geht Jesus, dahin nach Tyrus und Sidon, in zwei kanaanäische Städte, Hafenstädte, wo sowieso, das Mundwerk einigermaßen locker sitzt. Jesus will weg und er hat eine echte Krise. Und wenn man diesen Text in Ruhe und sachte liest, dann merkt man das. Jesus ist alle. So viel Frust hält keiner aus, immer noch eins drauf. Er ist in einer echten Krise. Und da war seine Sehnsucht so groß, sein Volk zu erwecken, Leute dazu zu bringen, Gott anders zu sehen, ihm neu zu begegnen, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen und nicht nur penibel die Erbsen zu zählen und alles richtig machen zu wollen bei Gott. Und dann geht er zu den Sidoniern. Da kann das auch nicht schlimmer sein, sagt er sich wahrscheinlich. Er will seine Ruhe haben und auf Deutsch würde man sagen, er ist pappensatt. Er hat die Nase voll oder die Schnauze voll. Vers 22, und sieh doch, eine kanaanäische Frau aus dieser Gegend kam zu ihm. Sie schrie, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Der Mann kriegt einfach keine Ruhe. Er will aber nichts mehr hören. Er will seine Ruhe haben. Und da kommt diese Frau angelaufen. Er hatte gehofft, dass da irgendwo außerhalb in Sidon und Tyrus, dass da keiner an ihm rumbaggert. Und es ist wie in Israel, die Leute kommen und sie bitten ihn, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Und sie nennen ihn Herr, Herr. Und Jesus hat mal gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Aber Matthäus erzählt auch, dass diese Frau ihn ganz besonders bezeichnet. Sie sagt zu ihm, du Sohn Davids. Nun könnte man denken, naja, David, das war vielleicht nicht sein Papa. Also von Jesus, der Papa heißt Josef, für alle, die das vergessen haben sollten. Du Sohn Davids heißt, du bist der Retter von Israel. Du bist der, auf den die Juden seit 1000 Jahren wie die Verrückten warten. Im Matthäus-Evangelium gibt es nur drei Leute, die das, also dreimal wird das erwähnt, dass Leute ihn so nennen. Das erste ist der Engel bei Josef, ja, in der Weihnachtsgeschichte. Das zweite sind 4 Blinde, die das erkennen. Das ist auch lustig. Ja, Matthäus, der kann auch komisch sein. 4 Blinde, die das erkennen. Und diese Ausländerin, diese Frau aus Kanaan, die erkennt das. Und die ist verzweifelt. Und warum ist sie verzweifelt? Sie ist total alle und sie ist abgekämpft, weil sie ein krankes Kind zu Hause hat. Und wer sich Sorgen um Kinder macht, der weiß, dass einen das auffrisst, Tag und Nacht. Da bist du alle. Da denkst du morgens dran, wenn du aufstehst und abends, wenn du im Bett liegst und nachts, wenn du aufwachst, nochmal pullern musst, dann denkst du auch an nichts anderes mehr. Wer kranke Kinder hat, weiß das, das laugt dich aus und macht dich fertig. Und die Frau ist fertig. Die hat alles probiert. Wer weiß, wo die schon überall war und was die schon alles probiert hat. Und dann riskiert sie alles. Und geht zu diesem jüdischen Wanderprediger. Und die macht sich überhaupt nichts draus, was ihre Freunde sagen. Die sind nämlich alle Sidonier. Und wenn sie als Frau von Sidon dahin geht zu so einem jüdischen Rabbi, na, was soll denn das sein? Da lachen ja alle aus, da lachen sie alle aus. Da gehst du hin zu so einem, oh, du bist ja... Was denken nur die Leute? Was denken nur die Leute? Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der sagt, ich weiß gar nicht, das ist so schwer als Mann zu sagen, dass ich Hilfe brauche bei Gott. Was denken denn die, mal die Jungs unter uns, was denken denn die Leute von uns, dass wir hier sitzen und beten? Das ist doch nur was für Schwächlinge, für Leute, die mit ihrem eigenen Leben nicht zurechtkommen, oder? So ein richtiger Mann, der kann das alleine. Das ist auch unser Thema. Und die Frau macht sich gar nicht draus. Die sagt, wenn es bei Jesus Hilfe gibt, wenn es bei Jesus gut ist, dann interessiert mich überhaupt nicht die Bohne, was die Leute da draußen sagen. Das interessiert mich nicht. Was sagen meine Leute? Vers 23. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Zack. Das ist ein Schock. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was ist mit dem los? Was ist mit meinem Jesus los? Der war doch immer so lieb. Hat immer für jeden ein Ohr gehabt. Hat sich immer Zeit genommen. Hatte irgendwie 28 Stunden am Tag, nicht nur so wie ich. Lässt sich nachts noch wecken von Nikodemus. Weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Was ist mit dem los? Der ist fertig. Der ist alle. Der hat keine Kraft. Das ist ein Mensch. Diese Geschichte erzählt uns, dass Jesus ein Mensch ist. Einer, der versteht, wie es einem geht, wenn man nicht mehr kann. Der ist auch nicht schwerhörig geworden. Der hat genau gehört, was die Frau gebrüllt hat. Der ist auch nicht zu eingebildet. Der ist auch nicht auf einmal schüchtern geworden und denkt, ach nee, da kommt so eine Frau an. Rede ich lieber nicht mal mit der. Wer weiß. Vielleicht kann er das auch nicht. Vielleicht kann er die Krankheit nicht heilen von der Frau. Das ist doch Quatsch. Der hat Tote auferweckt. Soll der mit so einem, kann der doch das Kind gesund machen. Was ist nur los? Er ignoriert sie und wenn ihr mal versucht zu fühlen, wie diese Frau sich fühlt, ignoriert zu werden, ist ein furchtbares Gefühl. Zur Seite gestellt zu werden, nicht beachtet zu sein, ist ätzend. Ätzend, das frisst sich rein, immer tiefer in die Seele, bis du es selber glaubst. Das passiert ja so lange, bis du es selber glaubst, dass du nicht beachtenswert bist. Und das ist ein noch schlimmeres Gefühl in Bezug auf Gott oder in Bezug auf Jesus, wenn ich den Eindruck habe, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, manche wissen das, hat Jesus gebetet am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da kamen seine Jünger zu ihm und baten ihn, schick sie doch weg, denn sie schreit uns hinterher. Kann man fragen, was wissen wir ja nicht. Das ist der einzige Satz über die Jünger in dem Text. Warum machen die Jünger das? Und was meinen die? Haben die echtes Mitleid mit der Frau? Und denken, Mensch, Jesus, Herr, Sohn Davids, hilf doch mal, kannst du doch. Oder sind die einfach nur angenervt? Jetzt kommt da die Tusse da an und brüllt ja auch noch rum. Die brauche ich doch nicht, die soll er mal wegschicken, dann haben wir unsere Ruhe. Oder haben sie Angst um den Image-Schaden? Naja, wenn sich das rumspricht, Jesus kann die nicht heilen, das Kind. Das ist schlecht für die PR. Vielleicht bleiben dann die Leute ganz weg. War so schon schwierig genug da in Genezareth, in Galiläa? Wir wissen es nicht. Vers 24, aber Jesus antwortete ihnen, ich bin nur zu Israel gesandt. Und ich höre ihn richtig poltern in dem Moment. Ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von vor lauter verlorenen Schafen. So sagt er, ich bin nur zu Israel gesandt, zu dieser Herde von lauter verlorenen Schafen. Der Wille des Vaters steht über allem. Das ist mein Auftrag und an dem bin ich schon gescheitert. Jetzt komm du nicht noch her. Und es gibt einen Grund für Jesus, das nicht zu tun. Und dieser Grund, könnte man sagen, ist sein Gehorsam gegenüber Gott. Er weiß, ich bin eigentlich zu meinem Volk geschickt. Und daran scheitere ich schon. Ich will aber gehorsam sein. Gehorsam ist altmodisch, oder? Das ist so ein bisschen wie einwecken. Ja? Oder Kohorte, das kommt jetzt wieder auf, ja? Hat ja kein Mensch gedacht, dass Kohorte nochmal irgendwie modern wird, ja? Das ist so wie Gänsewein und Backfisch, ja? Oder Huld und Herzeleid oder sowas. Das ist auch, sind auch so Wörter. Gehorsam. Gehorsam hat ja ganz verschiedene Seiten. Ich habe seit ein paar Jahren, habe ich schon öfter erzählt, einen Spruch von Hannah Arendt, das ist eine große jüdische Philosophin gewesen im 20. Jahrhundert. Reporterin beim Eichmann-Prozess, als man den Juden Schlechter endlich gefunden hatte und ihm den Prozess macht. Und Hannah Arendt sagt am Ende des Eichmann-Prozesses in einem berühmten Artikel, keiner hat das Recht zu gehorchen. Das ist krass. Keiner hat das Recht zu gehorchen. Das ist keine Entschuldigung. Und so ein Kadavergehorsam, den hat es immer gegeben. Ja? Früher in der Nazi-Zeit waren die Leute gehorsam, um den eigenen Kopf nicht zu riskieren. Und zu DDR-Zeiten kennen viele von uns auch noch, die Älteren. Da haben auch viele geduckmäusert und waren lieber gehorsam, um den eigenen Hals nicht zu riskieren. Aber es gibt auch einen anderen Gehorsam. Nämlich den Gehorsam, von dem Petrus redet, als er vor dem Hohen Rat steht, drei Monate nachdem Jesus umgebracht und wurde und auferstanden ist. Da sagt er, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Martin Luther steht in Worms vor dem Reichstag und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Und Dietrich Bonhoeffer, der bis ans Ende geht und ausschlägt, noch für die Nazis den Frieden auszuhandeln. Der sagt, ne, nicht für euch. Ich gehorche meinem Gott und nicht euch. Und wenn ihr mir das Leben anbietet dafür. Und Jesus ist gehorsam in dieser Weise. Und dieser Gehorsam bringt ihn an das Kreuz am Ende. Er will unbedingt Gottes Willen tun. Und darum sagt er zu ihr, Pech für dich. Zu dir bin ich nicht geschickt. Das ist ein harter Text. Aber die Frau warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir doch. Herr, hilf mir doch. Mutterliebe ist unglaublich. Sie hält alles aus. Ich vermute mehr als Vaterliebe. Weiß ich nicht, denke ich. Jedenfalls bei uns ist es so. Und Liebe akzeptiert auch nicht die Argumente. Das ist manchmal sehr anstrengend, oder? In Paarbeziehungen, wer hier verpartnert ist. Das ist manchmal sehr anstrengend. Also muss man ja nicht ein Paar sein, kann man auch mit Kindern reden oder so. Die Frau lässt sich einfach nicht entmutigen. Jesus aber antwortete, und jetzt wird's richtig krass, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das ist eine Backpfeife. Das ist mal eine Backpfeife. Also ich habe ein Buch gelesen, da wird über den Text gesagt, naja, das Wort, das Jesus da im Griechischen verwendet, das bedeutet Schoßhündchen. Ja, kann man, stimmt auch, ist nicht das hässliche Wort, so du Hund, sondern es ist so ein kleines Puzzlechen, so was die Leute damals schon hatten, so ein Haustier. Macht's auch nicht besser. Ja, kann man versuchen, Jesus zu entschuldigen, aber dafür bin ich auch nicht da. Ich bin nicht dafür da, Jesus zu entschuldigen. Hündchen, weniger hart, aber trotzdem setzt er, mit dem Satz setzt er nochmal einen oben drauf. Und wirkt der Frau nochmal so richtig einen rein. Ja, sie buhlt um Liebe, um Hilfe und sie wird abgelehnt. Und Jesus kennt ja dieses Gefühl. Er kommt ja gerade daher, er kommt ja gerade aus Genezareth mit genau dieser Erfahrung und merkt, wie er hart wird. Er kennt das aus seiner eigenen Familie. Seine Familie kommt mal zu ihm und sagt, ja, wir wollen den zurückholen, holt den mal raus, unser Sohn ist Meschugge. Das hat Jesus' Familie gesagt. Unser Sohn ist bekloppt. Der ist verrückt geworden. Er ist in allem versucht worden, wie wir, heißt es im Hebräerbrief. Jesus war ein Mensch, der hat das richtig erlitten. Und er ist am Ende. Und trotzdem ist er ganz klar, das ist nicht richtig. Ich bin nur zu Israel geschickt, sagt er. Das ist nicht richtig, dass ich dir helfe. Die Frau entgegnete, ja, Herr, aber die Hündchen fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren runterfallen, sagt sie. Sie sieht den Konflikt, in dem Jesus steckt. Sie sieht ihn und gibt ihm recht. Ich weiß ja, Jesus, dass ich nichts bei dir zu fordern habe. Weiß ich ja. Kann jeder von uns auch sagen, wäre so ein Satz. Jesus, ich weiß, ich habe nichts zu fordern bei dir. Und dann baut sie ihm eine Brücke. Ich weiß ja, dass du mehr tun kannst. Du kannst ja mehr, als wir alle brauchen. Ich brauche nur ein bisschen was von dem, was überbleibt. Das reicht mir schon. Das reicht schon, dass mein Kind wieder gesund wird. Wow. Die traut ihm alles zu. Diese Frau traut ihm alles zu. Und das Vertrauen dieser Frau macht Jesus fertig. Die macht ihn fertig. Darauf antwortete Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Jesus lernt Gehorsam. Steht im Hebräerbrief, steht in der Bibel. Jesus musste lernen. Und sein Staunen ist ganz echt. Und er merkt, wie er selber hart geworden war. Es geht nämlich gar nicht um richtig. Das war ja bei den Pharisäern, von denen er gerade herkam, genau das Problem. Da ging es immer um richtig. Hier geht es aber um Glauben, um Vertrauen und um Liebe geht es. Und Jesus sagt, im Vater unser bringt er seinen Jüngern bei, sie sollen beten, dein Wille geschehe. Und dann schickt ihm der Herr, der Vater, diese Frau vorbei über den Weg. Damit Jesus neu erkennt, was Gottes Wille ist. Und da schmeißt er alte Festlegungen über den Haufen. Und wer weiß, mit was für alten Festlegungen du so rumläufst, wie es bitteschön zu sein hat. Und wenn es nicht so ist und nicht so wird oder in deiner Vergangenheit nicht so gewesen ist, dann kannst du ja auch nicht mehr glücklich sein, ne? Wir rennen noch permanent mit sowas rum. Jetzt bin ich alt oder jetzt bin ich geschieden oder jetzt bin ich krank. Dann kann es nicht mehr richtig sein. Jesus schmeißt die alten Festlegungen über den Haufen und erkennt ganz neu Gottes Willen. Und du darfst dich auch ändern. Du musst nicht festhalten an dem, was du richtig findest. Vor allem wagt diese Geschichte, die ich sehr lieben gelernt habe, nachdem sie mich unendlich geschockt hat, sie wagt die Aussage, dass der Glaube alles verändern kann, sogar Gott. Ich müsste mich eigentlich anschnallen, wenn ich das sage, ja? Ich hoffe, dass der Herr das auch so sieht. wie ich das jetzt sage, wie ich diesen Text verstehe. Muss ja eines Tages Rechenschaft darüber ablegen, was ich euch so alles erzählt habe. Der Glaube kann die Berge alter Überzeugungen einfach wegwischen, einfach versetzen. Und Jesu Staunen ist echt, Frau, dein Glaube ist groß. Und im Grunde wird diese Frau, die so fertig ist, genauso fertig wie er und kraftlos wird für Jesus selbst zur Stärkung, weil sie ihn überwindet und sie ihn letztlich weiterführt. Und der nächste Satz erzählt, wie Jesus zurückgeht nach Galiläa. Und dann macht er als nächstes, das war der Predigtext letzte Woche, wer da war, da kommt die Geschichte von der Speisung der 4000. Und danach kommen die Pharisäer an und sagen, du musst uns erstmal was zeigen, du musst uns erstmal was beweisen, dass du nämlich der bist. Die haben Forderungen an Jesus. Anders als die Frau. Und dann ist diese Geschichte eine Einladung, Vertrauen zu wagen zu Gott. Und dazu will ich dich einladen, uns einladen, auch als Gemeinde, gegen den Frust und gegen die Ablehnung in unserer Zeit anzuglauben. Gegen die Überzeugungen von Soziologen, dass in Deutschland das glaubenslose Zeitalter schon längst begonnen hat und dass man Menschen einfach mit dem Glauben an Jesus Christus nicht mehr begeistern kann. Ich hoffe, dass das anders ist. Glaube das. Anglauben gegen die Traurigkeit unserer Kirchen, unserer Gemeinden und Anglauben auch gegen den Spott und manche erschütternde und ernüchternde Erfahrungen in unserem eigenen Leben. Matthäus erzählt in dieser Geschichte, Glaube kann alles und ich lade dich ein, an dieser Kraftquelle anzudocken und nicht nachzulassen und so zäh zu sein wie diese Frau. Hilf mir doch, Herr. Und wie es im Wochenspruch heißt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.